So, ich glaube, wir können anfangen. Herzlich willkommen. Für diejenigen, die das letzte Mal nicht da waren, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Aber die werden es schon wissen. Also, es gibt einen Kanal, Philocast. Ganz neu. Und Sie finden den unter dieser Adresse philocast.net. Das ist also ein YouTube-Kanal, ein Themenkanal, zu dem Sie regelmäßig Videoaufzeichnungen finden, meine Seminare, aber auch themengebundene Interviews mit Gastreferenten oder zu bestimmten Themen, auch zu dem Thema. Hier hatten Sie das letzte Mal Fragen aufgeschrieben, die ich dann behandle. Morgen findet die erste Sendung statt und Sie finden es dann auf YouTube, die gehen nur so 15 Minuten. Und diese Tests, die wir hier machen und in anderen Seminaren, die finden Sie auch auf dieser Seite. Und damit noch nicht genug. Wir haben jetzt eine eigene App wieder gemacht, die Philocast-App. Die können Sie sich auch herunterladen, wenn Sie Ihre Smartphones da haben oder sie nicht haben. Können Sie sich gerne diese App herunterladen. Die heißt auch Philocast. Die gibt es auch für Ihr Google Handy, Android. Da kriegen Sie das. Oder auch wenn Sie ein iPhone haben, kommen Sie auch kostenlos. Und was können Sie mit dieser App machen? Da sehen Sie meine Vorschau. Das ist diese Eule, das ist unser Logo, Philocast. Sie sehen also hier die gesamten Inhalte von dieser Seite. Also Sie sehen hier Videos von Sitzungen, Cools und Quiz, das machen wir gleich, noch Quiz. Und hier gibt es Wiki-Artikel, weiterführende Links. Und das, wenn Sie dazu draufklicken auf dieses Symbol, dann kommen Sie hier und dann können Sie hier manche Videos von mir, die auf Themen sind, nachschauen. Da ist ein direkter YouTube-Link drin. Genau, also laden Sie die App runter. Jetzt schauen wir mal, ob ich Internet habe. Habe ich? Gut, dann können wir jetzt hier auf dieses Ding gehen. Und so, jetzt haben wir hier ein Quiz wieder. Unser Betonausgabe dieses. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wir haben da eine professionelle Schauspielschülerin engagiert dafür. Ja, aber jetzt genug des Herumgeredes. Was ist die Grundthese der Konstitutionstheorie? A. Menschliche Personen sind identisch mit ihrem Körper. B. Menschliche Personen sind durch ihren Körper konstituiert. C. Psychologie ist für personale Identität entscheidend. D. Menschliche Personen sind mit ihrem Körper nicht identisch. Was ist die Grundthese der Konstitutionstheorie, die wir heute auch haben? Haben Sie?
Ja. B auf jeden Fall.
D?
Nee, B.
B, Bertha?
Ja. Ich wollte aber auch und. Ja, dachte ich auch C, aber ich weiß nicht, gehört das dazu?
C und was noch?
Ich
B. Stimmt? Ja, ist richtig. So, jetzt sind die Arbeitsaufgaben.
Kreuzen Sie eine oder mehrere zutreffende Antworten an.
Wie verhalten sich Animalismus A und Konstitutionstheorie KT abgekürzt zueinander? A, wir sind nach beiden Theorien essentielle Personen. B, wir sind nach dem Animalismus identisch mit Tieren, nach der Konstitutionstheorie identisch mit Personen. C, wir sind nach beiden Theorien akzidentell Personen. D, der Animalismus setzt keine außerbiologische Ontologie voraus. Die Konstitutionstheorie. Also jetzt hier wieder, wenn Sie genau hinschauen, hier ist die Rede von wir. Das ist das X. Wir definieren jetzt noch nicht, wir sagen noch nicht genau, was wir sind. Wir sind jetzt nur das X. Wir. Wir können essentiell. Essentiell, da gibt es Aussagen vom Animalismus, oder von der Konstitutionstheorie. Das ist die Frage hier, das X. Und die beiden Theorien, auch andere Theorien sagen uns dann, wesentlich ist, wo unsere numerischen Ideen bestehen. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, was soll der Kurs? Was wollen Sie machen? Ja, ist richtig.
Kreuzen Sie eine oder mehrere zu treffende Antworten an.
Welche der folgenden Aussagen treffen auf die Konstitutionstheorie zu? A. Selbstbewusstsein und personale Identität irrelevant. B. Personen haben mindestens eine rudimentäre erste Persönlichkeitsperspektive. C. Wer sich wünschen kann, ein Filmheld oder eine Filmheldin zu sein, ist eine Person. Die Sinnesempfindung ist hinreichend für Personalität.
C auf jeden Fall,
ich glaube, B auch. C und B auch. War es das? Sollen wir auflösen? Richtig. So, jetzt kommt die letzte Frage.
Oder mehrere zu treffende Antworten an.
Welche der folgenden Aussagen treffen auf die Konstitutionstheorie zu? A. Wir könnten als Personen aus nicht-organischen Körpern bestehen. B. Menschliche Personen sind notwendigerweise verkörpert. C. Personen haben auf eine unabgeleitete Weise Hunger. D. Personen haben auf abgeleitete Weise Lust. Sonst noch andere Vorschläge?
Ja. D.
Und ich glaube, sie sagt, es kann eine andere Leidenschaft sein, aber sie muss auf jeden Fall. Mhm.
Also
B.
B. Schauen wir mal, die Spannung steigt. Richtig. Toll. Sehr verstanden. Sehen wir uns gleich hier. Alle Fragen richtig. Den Test können Sie natürlich gerne auch mal zu Hause machen. Jetzt wissen Sie ja schon. Wenn Sie mal die App sich auch holen, also da müsste jetzt der neueste Eintrag in der App müsste dieses Quiz sein. Das können Sie also mit Ihren Smartphones auch unterwegs machen. Wenn Sie zum Beispiel zur Universität fahren müssen. So, genug der Spielerei. Jetzt geht's zum Eigentlichen, nämlich zu den Leitfragen. Heute haben wir uns sehr viel vorgenommen und machen wir. Und Baker, Lynn Baker, die hatte ich ja Ihnen schon mal vorgestellt gehabt. Also inwiefern unterscheiden sich Animalismus und Konstitutionstheorie hinsichtlich personaler Identität? Das ist eine Frage, das haben wir jetzt heute schon ein bisschen im Quiz behandelt. Und dann, welche Argumente sprechen für den Animalismus, welche für die Konstitutionstheorie? Wer von Ihnen möchte mir noch ein Essay zum Animalismus abgeben? Ich warte jetzt noch mit der Korrektur der bereits eingegangenen, weil ich die zusammen korrigieren möchte. Also, jetzt haben Sie ja viele Impulse bekommen und Sie können die ganze Zeit über mir nachhören, das wissen Sie ja auch. Hören Sie nochmal nach. Jetzt in der ersten Essay wird es ein Thema Argument des Animalismus. Was behauptet er? Was die Grundansicht? Vielleicht was sind Probleme und sowas. Den zweiten Essay würde ich vorschlagen, das, was wir heute machen. Also mit heute würde ich sozusagen das beginnen, was für den zweiten Essay relevant ist, thematisch. Ne? Also die folgenden zwei oder drei Sitzungen sind für den zweiten Essay konzipiert. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, einfach zur thematischen Übersicht, dass Sie jetzt in den nächsten Tagen möglichst den ersten Essay abgeben. Ich meine, Sie können natürlich irgendwann abgeben, was Sie wollen, aber ich finde es so von der zeitlichen und thematischen Einteilung fände ich sinnvoll, den jetzt fertig zu machen. Die nächsten zwei, drei Sitzungen werden wir uns mit der Konstitutionstheorie befassen. Und der zweite Essay könnte sein, zum Beispiel die Kritik der Konstitutionstheorie am Animalismus. Was kritisiert die Konstitutionstheorie, wie sie von dem Baker vertreten wird, an der Theorie des Anwalts? Das wäre ein schönes Thema für den zweiten Essay. Der dritte Essay könnte dann sein, weil das ist dann das darauffolgende Thema, wie verteidigt Olson seinen Analysmus, seine Theorie des Analysmus, gegen die Einwände von dem Baker? Sie reagiert darauf. Das ist ein Baker. Oder man könnte es ein Essay machen, vergleicht die beiden Positionen, welche Position ist überzeugt. Das wäre auch ein Möglichkeit für ein Essay. Und für den vierten Essay, da können wir uns dann was eher Kreatives überlegen, zum Beispiel die ethischen Implikationen von Animalismus oder die ethischen Implikationen von Konstitutionstheorie oder die Problematik von Hirnteilungsszenarien, wie wir heute noch etwas darüber sehen werden. Oder man könnte auch für den vierten Essay sich noch einen weiteren Philosophen hinzunehmen, nämlich Derek Parfit, und schauen, wie passt der denn so in dieses ganze Schema rein. Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt hier Animalismus, Konstitutionstheorie. Was sagt jetzt zum Beispiel Parfit? Derek Parfit. Das ist ja nicht ausschließlich. Animalismus und Konstitutionstheorie sind ja nicht die einzigen Kandidaten. Es gibt ja noch viel mehr. Dan Zahavi, der würde sagen, wir sind ein minimales Selbst, eigentlich im Wesentlichen. Und Parfit würde sagen, wir sind eigentlich gar keine Individuen, personale Identität ist nicht relevant, würde der sagen. Sagt, so müsste man sich fragen, warum sagt das, was für Gründe hat er dazu, das zu sagen, wie verhalten sich die Gründe zu anderen Alternativen auf dem Markt. Das können wir noch offen lassen. Aber jetzt würde ich vorschlagen, diesen Animalismus erstmal zu einem Ende zu bringen. Das machen wir heute auf der ersten Hälfte, weil wir nochmal dieses Random Person Problem lesen. Ja, also es geht hier um besondere Szenarien mit Gehirnen. Und jetzt lesen wir einfach mal hier nochmal diesen Punkt. Nochmal kurz, wir kamen in der letzten Sitzung nicht ganz auf das Entscheidende, um zu sprechen. Deswegen lesen wir es mal. Wollt ihr vielleicht rechts anfangen?
Ja, danke. Was schaust du nur wieder bei zu meinen Herren?
Das ist jetzt ein zentrales Detail, das dann glaube ich jetzt dazu gekommen. Was ist jetzt hier nochmal das Argument? Das macht jetzt hier Olson sehr geschickt. Ich habe das mal so genannt, die Reduktion ad absurdum. Tendenziell geht es in diese Richtung. Er sagt, gut, die Konstitutionstheorie, oder die, genau gesagt die psychologische Theorie, müsste man sagen, die psychologische Theorie, diese Standard View, die sagt, Animalismus, deine Position ist nicht überzeugend, weil bei Gehirntransplantationsszenarien ist doch auf der Hand liegt, dass mit dem Gehirn die Person in einen anderen Körper übergeht. Das ist das John Locke-Beispiel. Und wie schlägt jetzt Olson die Vertreter dieser Psychologietheorie mit eigenen Waffen?
Naja, er fängt an, dass wenn man das Gehirn kappt, also die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften und das dann transportieren würde, dann würde jede der Gehirnhälften eigenständig zu denken beginnen, weil es ja Belege dafür gibt, dass wenn nur eine Gehirnhälfte funktioniert und trotzdem die teilweise die Funktionen der anderen Gehirnhälfte oder vollständig.
Genau. Und was wäre dann das Problem damit? Also was ist jetzt dann das?
Das würde eben zeigen, dass sie dann zwei Individuen denken, sie werden die ursprüngliche Person. Wenn man von einer ursprünglichen Person ausgehen können, dann zwei unabhängige Personen daraus entspringen.
Genau, richtig. Also ja.
Wobei mich das irgendwie nicht überzeugt. Also das Argument, eine Sache kann nicht identisch sein mit zwei Sachen, warum eigentlich nicht? Also warum könnten die nicht?
Weil dann vielleicht ja trotzdem die beiden Individuen unterschiedliche Eigenschaften ausbilden würden.
Aber könnte man dann trotzdem sagen, das ist eine Person, auch wenn es sich unterschiedlich verhalten? Also warum kann man das eigentlich
nicht? Wenn es zwei verschiedene Personen rumlaufen, verschiedene Tagesabläufe haben, verschiedene Vorlieben zum Ausbilden, würde es mir schon auch schwerfallen zu sagen, dass es jetzt diese zwei Personen sind eine.
Ja, stimmt.
Ja, bitte.
Ja, ich glaube, es geht eigentlich gegen die hypnotische Identität. Also es kann nicht sein, man sagt, die ursprüngliche Person ist A, daraus entstehen B und C. B sagt, sie sind identisch, hypnotisch identisch mit A. C sagt dasselbe, daraus würde dann folgen B und C sind auch hypnotisch identisch. Das kann nicht sein.
Ja, genau, also das ist so der Punkt, die numerische Identität. Man könnte jetzt aber in ihrem Sinne versuchen zu sagen, die zwei Hirnhälften, die da so weiterleben, die sind eigentlich nur so Modi derselben Substanz. Ja, das wäre aber eine sehr, sehr schwierige Vorstellung. Das würde unsere Intuition widersprechen. Da laufen zwei Personen rum, die sehen sich nicht mal unbedingt ähnlich, die müssen gar nicht Zwillinge sein, sondern die sind ja in verschiedenen Körpern. Und dann zu sagen, das sind eigentlich nur zwei Aspekte, zwei Modi, zwei Manifestationen einer eigenen Person. Da würde man sich fragen, ja, wo ist jetzt diese Person, von der sie Modi sind? Wo ist sie? Es sind irgendwie beide, die müssen irgendwo rumschweben. Das ist schwierig, wir können es versuchen. Jetzt hat sich, glaube ich, hier noch jemand gewendet für die
Podcast. Ja, kann man nicht argumentieren, dass in dem Moment, weil ja wahrscheinlich der psychologische Ansatz auch nicht verneinen würde, dass die Person durch Erfahrungen sich irgendwie bildet, dass sobald die andere Erfahrungen machen, die zwei Personen, dass nur noch einer das Original ist. Und man müsste sich ja gar nicht festlegen, wer, es soll ja der Theorie reichen zu behaupten, dass einer eben Person X bleibt und die andere Hälfte, weil sie ja, sobald diese Dinge an sich trennen, andere Erfahrungen macht, eine Art zu einer anderen Person wird.
Man hätte eben keine objektiven Kriterien zu entscheiden, welche der beiden Personen die ursprüngliche Person ist.
Genau, also das wäre natürlich.
Das wäre das Problem und hat kein objektives Kriterium. Es könnte jede von beiden. Eigentlich müssten es beides sein, wie Sie sagen. Eigentlich müsste man fairerweise sagen, beides sind ursprüngliche Personen. Und das ist halt ein begrifflicher Widerspruch. Also wenn man auf numerische Identität fokussiert. Und das ist das Argument von Olson, der sagt, gut, also ihr Anhänger, ihr habt das Argument, dass eben gerade der Animalismus unplausibel zu sein scheint, weil er sagt, es kommt nicht auf das Gehirn an. Ja, Psychologie ist nicht relevant. Es kommt nicht auf das Gehirn an, es kommt auf das Lebewesen. Also, sagt die psychologische These, das ist falsch, es kommt auf das Gehirn und die Person geht mit ihrem Gehirn. Und jetzt sagt Olson, ja, aber die Person geht nicht mit ihrem Gehirn, sondern das Gehirn ist ja nicht eine Person, sondern das Gehirn ist mindestens zwei Personen. Aber wir können es ja trennen. Also geht die Person nicht mit ihrem Gehirn. Weil sie nämlich im Gehirn sagen, nicht numerische Identität aufrechterhalten kann, weil das Gehirn nicht von dieser Art ist, dass es numerisch identisch bleibt. Notwendigerweise. Wir könnten daraus so numerische Duplizität machen, die wir es teilen. Dann haben wir nicht mehr die starke numerische Identität. Das Gehirn ist einfach ein problematisches Organ oder Entität, die nicht strikt die numerische Identität bewahren kann. Sie kann es, wenn man es nicht teilt, aber man könnte es teilen und daraus geht hervor, dass es eben offensichtlich nicht das Entscheidende für eine numerische Identität sein kann, weil daraus eben auch was anderes entstehen könnte. Das scheint hier so das Argument zu sein. Aber ob daraus jetzt folgt, dass der Animalismus wahr sein muss, das ist natürlich die Frage. Folgt aus der Tatsache, dass die psychologische Theorie falsch sein könnte, aufgrund dieser Hirnteilungsszenarien, dass der Animalismus richtig ist. Das ist natürlich nicht so. Wenn es folgen würde, wäre es eine Reduktion absurder. Aber es muss ja nicht sein, weil es gibt ja noch mehr. Es sind ja keine ausschließlichen Alternativen an Animalismus und Theorie-Thesen. Obwohl, vielleicht schon. Überlegen Sie mal, was gibt es noch für Angebote auf dem Markt? Überlegen Sie mal. Wenn Sie mal die Konstitutionstheorie anschauen, das hatten wir jetzt auch im Quiz, wir kommen jetzt gleich noch drauf. Was ist denn die Grundeinsicht der Konstitutionstheorie?
Ja. Dass man sich selbst als Ich
behandelt? Genau, also die Psychologie ist schon der Grundbestandteil der Konstitutionstheorie. Wie auch also für diese psychologischen Theorien ist. Ja. Man müsste eine Kommilitonin fragt, wie sieht es denn in der Konstitutionstheorie aus, nach der Konstitutionstheorie aus, wenn wir das Gehirn wechseln. Und die Konstitutionstheorie müsste, glaube ich, schon sagen, dass die Person mit dem Gehirn geht. Die Person geht mit dem Gehirn. Es geht ja, das Verhältnis von Gehirn und Körper ist ein anderes als in der psychologischen Theorie, weil die psychologische Theorie sagt ja, man kann den Zusammenhang zwischen Person und Körper nicht erklären. Die Konstitutionstheorie ist eigentlich eine modifizierte psychologische Theorie. Jetzt war das Sinn. Nicht okay, gut, dann
ist Sinn. Ich habe eine Frage nach Alternativen gefragt, was ist denn mit der Narrationstheorie? Ist das zwingend psychologisch?
Ja.
Wenn zum Beispiel der mir Dennett, glaube ich, mit dem Computer, mit dem Geschichten erzählt, dann mit dieser Maschine argumentiert, die auch als Person gesehen werden kann, das ist ja nicht psychologisch eigentlich.
Ja, das ist die Frage nach der künstlichen Intelligenz. Aber ich würde schon sagen, die Narrativitätstheorie ist sehr stark mit der psychologischen Theorie verhaftet. Sehr stark. Narrativitätstheorie sagt eben nichts über die Ontologie aus. Und das macht die psychologische Theorie eigentlich auch nicht. Ja? Wir waren kein Fötus, kann die psychologische Theorie nicht sagen. Wir waren es nicht, weil wir haben keine Erinnerung dran. Die Narrativitätstheorie kann dann Folgendes sagen: Ja, wir haben keine Erinnerung dran, aber unsere Eltern erzählen uns das. Ne? Du wurdest dann geboren. So alt, dann könnte man das wieder reinnehmen. Deswegen finde ich die Narrativitätstheorie sehr interessant, aber gerade nicht aus subjektiver Perspektive, aus psychologischer Perspektive, sondern aus intersubjektiver Perspektive. Finde ich diesen Ansatz sehr, sehr sinnvoll. Weil das ist ein Problem der psychologischen Theorie, dass sie nur auf diese Erfahrung, auf die subjektive Erinnerung, erst personale Erinnerung setzt. Und Narrativitätstheorie scheint es nicht zu machen. Die kennt dann auch noch so einen Fall, dass man selbst erzählt wird, dass man selbst konstruiert. Das ist interessant, aber dann eben wieder ontologisch zu schwach. Wie kann denn bitte schön eine Erzählung uns ontologisch konstituieren, numerisch identisch ist? Wie soll eine Erzählung diese Kraft haben, ontologisch was zu bewirken? Da scheint auch die Ontologie des Organismus, des Körpers stärker zu sein. Das ist ein Problem, das zusammenzubringen. Das ist jetzt hier, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ne? Schauen wir, ob es hier noch irgendwas gibt. Das sollte man vielleicht noch lesen. Lesen wir vielleicht weiter noch in der Reihe. Wollen Sie noch lesen?
Further, if the transplant objection makes it hard to believe that we are animals, other considerations make at least as hard to believe that we are not animals. There is a human animal sitting where you are. It has your brain, and just history for the most part anyway. It behaves exactly as you do in both actual and co-intellectual situations. That ought to make it conscious and intelligent.
This is made, would make you one of two conscious and intelligent beings sitting there and reading this. I see gerade, wir sind jetzt zwei intelligente, bewusste Wesen. Was ist das Problem? Also das ist jetzt die Kritik der psychologischen Theorie. Was sagt er jetzt? Vielleicht sollte man nochmal diesen Satz sich anschauen. Hier. There is a human animal sitting where you are. Sie sind sie alle. Da wo sie sind, ist ein menschliches Tier. Ja.
Er sagt, glaube ich, wenn man sich getrennt von seinem Körper betrachtet, man kann ja nicht leugnen, dass man einen Körper hat. Mhm. Und, glaube ich, umgekehrt, der Vorteil, er sagt, zwei Sachen können nicht eins sein. Und da sagt er jetzt, er hat gesagt, eine Sache können nicht zwei Sachen sein. Und jetzt sagt er, Körper und Geist, wenn es getrennt ist, die können ja dann nicht in einer Person sein.
Ja, so in diese Richtung geht es. Also es ist praktisch nicht seine These, dass wir sagen, verdoppelt sind, dass wir Personen sind und Tiere, menschliche Tiere, sondern das wäre die Ansicht der Psychologie, Theorie oder der Konstruktionstheorie. Das sagt er auch zur Konstruktionstheorie. Wir sind also ein menschliches Tier, ein besonders entwickeltes Tier, das sitzt auf ihrem Stuhl sitzt, sie sind ein menschliches Tier. Und sie sind aber auch eine Person. Und die Person sitzt auf demselben Stuhl wie ihr menschliches Tier. So muss man es sagen, müsste sagen, wie ihr menschliches Tier. Weil sie sind ja nicht das menschliche Tier. Also sie sind es nicht. Oder sie sind es zumindest nicht, sind nicht numerisch identisch mit dem Tier. Ihre Identitätsbedingung besteht nicht in ihrer menschlichen Tierheit. Das heißt, zwei Wesen sitzen auf ihrem Stuhl. Ist ja klar, wenn sie nicht numerisch identisch sind mit sich als menschlichem Tier, dann sitzt gerade auf jedem ihres Stuhls sitzen zwei Dinge. Ein menschliches Tier und sie als Person. Das sagt Olson. Nicht, die These vertritt er nicht, sondern sagt, die Anhänger der psychologischen Theorie und der Konstruktion müssen so denken. Es ist nicht numerisch identisch, also müssen zwei Wesen auf ihrem Stuhl sitzen. Sie als Person, sie als eigentliches Ich und sie als ihr menschliches Tier. Mit dem sie auf eine irgendwie nicht ganz klare Art zusammenhängen. Lynn Baker sagt dazu was, wie wir mit dem menschlichen Tier zusammenhängen, aber es ist unklar, es hat sie sich gemeldet.
Ja, also das, also dieser Knackpunkt ist, that any reason you may have to support that you are not animal, it's like a reason for the animal to think the same about itself. Also das eins ist, also sind zwei ja, Personen und ein also menschliches Tier. Und wie kann ein menschliches, also wer weiß, wann er das menschliche Tier ist und wann nicht. Und der eine ist immer die Person und der andere die Person im menschlichen Tier. Und das kann nicht sein zusammen. Oder? Also so
wie ich das jetzt sage. Das sind da gewisse Folgen, die sich daraus ergeben. Es sind hier dieser Satz. More generally, there would be two conscious and intelligent beings. Wo immer wir glauben, ist halt nur eins. And then only one of them persists by virtue of psychological continuity. Und das würde dann mit diesem Gehirn gehen.
Aber wo nimmt er das her? Also wo nimmt er dieses zweite selbstbewusste, intelligente Wesen? Also ich meine, das behauptet er jetzt einfach, dass die das denken. Aber wo kommt das her? Ich meine, intuitiv würde man sagen, okay, die Person, also meine Identität ist vernünftiger. Und dieses human vegetable, in dem diese Person quasi drin sitzt, sage ich jetzt mal, salopp, ist ja auch nicht vernünftiger. Woher?
Ja, schon richtig. Sie haben einen guten Punkt getroffen. Aber jetzt aus der biologischen Sicht müsste man auch sagen, das menschliche Tier denkt. Das menschliche Tier ist ja ein menschlicher Organismus. denkender Organismus. Aber Sie haben schon einen wichtigen Punkt, glaube ich, da getroffen, weil sich eigentlich die biologische Theorie, die denkt ja häufig so, dass es nur aufs Gehirn ankommt, die Psychologie. Aber die Psychologie ist natürlich auch in einem organischen Fall instanziert oder realisiert durch das Gehirn, was ja Teil des Menschen ist. Er spitzt das schon sehr zu.
Ja, ich finde das auch problematisch, weil er stellt es ja so hin, als wäre der Körper quasi dadurch, wie er beschaffen ist, eben würde er automatisch Intelligenz und Bewusstsein generieren. Und daneben stellt er dann nochmal quasi dualistisch dieses reine Ich-Bewusstsein und der Konstitutionstheorie sieht es doch eher hydromorphistisch, als es gibt dieses Selbstbewusstsein, das in dem Körper eben entsteht. Aber also ich finde es auch problematisch, weil das
ja, also zwei Bewusstseine sicherlich nicht, aber das ist die Frage, weil man müsste sagen, also nach der Konstitutionstheorie konstituiert unser menschlicher Körper oder unser menschliches Tier konstituiert die Person. Und dann ist Ihr Argument richtig, nur dank Selbstbewusstsein. Aber wenn jetzt die Person existiert, selbstbewusst ist, dann ist natürlich das menschliche Tier auch selbstbewusst.
Aber ist nicht gerade das Selbstbewusstsein?
Aber kann man sich ein menschliches Tier eben ohne Selbstbewusstsein oder ohne kognitive Fähigkeiten vorstellen? Das ist halt die Frage. Kann man sich das so vorstellen? Das menschliche Tier, hallo, das menschliche Tier ohne Gedanken sozusagen, ohne Psychologie. Wäre das noch das menschliche Tier? Das wäre die Frage. Kann man sich das so vorstellen? Das ist die Frage. Aber Sie haben schon einen wichtigen Punkt getroffen. Das könnte wirklich jetzt einwenden gegen Evolutionsargument. Ich sage, das ist das Geheimnis. Wichtiger Punkt. Ja?
Kann man das dann nach so einem Software-Hardware-Prinzip sehen? Die Person ist die Software und das Human Vegetable ist die Hardware?
Nee, das ginge nicht, glaube ich, weil bei der Software-Hardware-Unterscheidung unterschiedliche Identitätskriterien oder vielleicht gar keine Identitätskriterien greifen. Während hier geht es darum, dass sowohl die Person eine Identität hat und der menschliche Körper eine Identität. Also auf der gleichen Ebene. Jetzt diese Software-Hardware wäre eher so eine, das wäre nicht auf derselben Ebene. Software und Hardware sind nicht auf derselben Ebene, ja, ontologisch gesehen, sondern irgendwie die Software ist eine Struktur, ist eine, wie soll man sagen, ist eine Realisierungsmöglichkeit der Hardware oder ist implementiert oder so, aber die Software an sich hätte keine sozusagen keine numerische Identität unabhängig von der Hardware, in der sie codiert ist oder so. So sehe ich das. Also ich glaube, ich sehe Ihren Punkt, ja, aber ich glaube, dass das nicht jetzt diesen Punkt ausheben würde, weil er sich darauf konzentriert und sagt, das menschliche Tier und die Person haben verschiedene Identitätskriterien zur selben Zeit, am selben Ort. Also jetzt, wo Sie auf dem Stuhl sitzen, sind Sie ein menschliches Tier, das zweifelsohne denkt, das menschliche Tier denkt. Da hängt es ein bisschen dran, ob das denkt. Ja. Aber Sie sind eben auch die Person, zur selben Zeit, am selben Ort. Da sitzen zwei Wesen auf dem Stuhl. Das muss man auf jeden Fall Olson zugestehen, diese Kritik. Ja? Ob dann das menschliche Tier wirklich denkt, das ist so Ihr Kritikpunkt gewesen. Gell? Man würde sagen, das menschliche Tier denkt. Ne? Aber gemäß der Konstitutionstheorie, selbst Lynn Baker würde sagen, das menschliche Tier denkt. Es denkt, aber es denkt nicht unabgeleitet, sondern es denkt auf eine abgeleitete Weise. Sie erinnern sich an unser Quiz vorhin, mit dem Hunger und Durst und sowas, ja, das ist genau der Punkt. Da hatte ich dann auch gebracht, abgeleitet, unabgeleitet. Weiß, ne? Und jetzt, ich glaube, jetzt gehen wir über zu der Konstitutionstheorie, weil wir schon auf dem halben Wege sind. Vielleicht noch ein Zitat. Ja, das sollten wir vielleicht noch lesen. Lesen wir noch vielleicht das nächste.
Buddhism and Animalism have two possible replies. One is to deny that any human animal or presumably any other organism is ever conscious and intelligent. thinking outcome problem. It makes the transplant objection look rather insignificant.
Ja, da haben wir jetzt noch schon, Sie hatten ja einen Punkt gebracht, diese erste. Also die Gegner des Nihilismus könnten da auf zwei antworten. Sie haben jetzt schon eine Antwort in der Diskussion vorhin vorweggenommen, nämlich to deny that any human animal is ever conscious and intelligent. Das war ja so Ihr Argument. Sie sagten, Mensch, das Tier ist nicht intelligent. Das könnte man darauf antworten. Aber das würde irgendwie ein bisschen widersprechen, weil man kann sich ja nicht das menschliche Tier vorstellen zu ergänzen, wenn es nicht irgendwie denken würde. Das Denken würde auch zum Tier gehören. Ich meine, schauen Sie mal eine Analogie zu anderen Tieren, die wir als Personen nie identisch wären, zum Beispiel jetzt Affen. Affen denken. Affen denken. Affen sind intelligent, auf eine gewisse Weise. Und wenn Sie diese Analogie da so haben, auch ein Affe als menschliches Tier, wir könnten sagen, Affen sind irgendwie Kranosaurus menschliches Tier. Also wir sind irgendwie besonders evolutionär ausgezeichnete Affen. Ja? So ist das sicher des Animalismus. Besonders intelligente Primaten. Dann besteht aber nur so ein quantitativer Unterschied eigentlich. Das ist ja auch so häufig die These von so Biologisten, die sagen, es ist eher nur so ein quantitativer Unterschied. Da gibt es nicht so einen qualitativen Bruch. Das ist alles so eine evolutionäre Kontinuität. Und wenn man das so sieht, dann müsste man schon sagen, wir als menschliche Tiere sind natürlich auch intelligent, so wie auch intelligent sind. Und dennoch sind wir, laut der Theorie des Psychologismus, der psychologischen Theorie, als Person nicht identisch mit diesem menschlichen Tier. Das ist etwas schwierig.
Aber warum? Also das habe ich mich auch in meinem Essay geschrieben, warum muss man annehmen, dass die Person denkt? Warum reicht es nicht, dass das Tier denkt, weil das finde ich auch sehr sinnvoll und sehr schwierig zu widerlegen. Aber warum reicht es nicht, dass wir sagen, die Person ist durch dieses Denken des Tieres realisiert, also dass die Person weder denkt noch fühlt noch irgendwas abgeleitet oder unabgeleitet, sondern dass sie einfach nur durch das quasi vom Tier gedacht wird. Mhm. Das geht natürlich in die beiden Positionen, weil dass die Person denken kann, das scheint mir bei allen irgendwie erstmal als Prüfung sagen zu werden. Mhm.
Das ist Denken, also die Person ist.
Genau.
Ja, das ist eine Möglichkeit, und da ist die Frage, inwiefern wieder diese Rede von ist, ne? Ist das dann ein essentielles Ist oder ein akzidentelles Ist, ein phasenweises Ist? Der Animalismus würde ja sowas sagen. Er würde sagen, wir sind eben Personen als menschliche Tiere, solange wir denken. Sind wir Personen. Aber eben nicht immer. Zum Beispiel, als wir Föten waren, haben wir nicht gedacht. Dennoch haben wir dieselbe.
Diese Identitätsbedingung ist, wenn man sagt, wir werden durchs Denken realisiert, dann ließe das Prinzip auch zu, dass jemand anders mich denkt.
Mhm. Ah ja, mhm. Okay, das ist ein interessanter Ansatz, ja.
Das ist sehr unwahrscheinlich, weil die Neuronen müssen ja exakt das gleiche machen, was ich aus meiner Gedanken mache.
Ach so, ja.
Mhm. Das ist einfach, dass wir einfach durch. Schiere Unwahrscheinlichkeit nicht doch existieren.
Ja, da ist halt immer die Frage, dieses Denken, welchen ontologischen Status geben wir dem Denken? Ist das Denken eine eigene Substanz? Ist das Denken eine Modifikation einer Substanz oder eine Phase? Eine phasenweise Eigenschaft einer Substanz? Das ist so die Frage. Aber Sie sagen ganz richtig, alle Beiträge jetzt hier, das hängt daran irgendwie, wie wir jetzt hier diese Frage klären, ob menschliche Tiere wirklich intelligent genannt werden können. Das ist die Frage. Wie wirklich intelligent genannt werden können. Und inwiefern sich die Intelligenz der Person dann noch von der Intelligenz des Tieres unterscheidet.
Ja. Kann das nicht. Also ich würde es immer ungern am Denken oder an der Intelligenz festmachen, sondern eher am spezifischen Selbstbewusstsein.
Genau. Das wär eine gute Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ein Tier ist intelligent, ein Tier denkt, aber ein Tier hat kein Selbstbewusstsein. Also wir als, wenn wir wieder diese Situation haben, wir sind auf dem Stuhl und wir haben da ein menschliches Tier, das da auch sitzt und wir sind Personen. dann wäre der einzige Unterschied zwischen dem menschlichen Tier und uns, dass wir eben noch Selbstbewusstsein haben und die ganzen kognitiven Vermögen in neue Einheiten bringen, in neue Formen bringen. Ja, das ist dank des Selbstbewusstseins. Und das Selbstbewusstsein wäre jetzt nicht ein intelligentes zusätzliches Vermögen, zusätzlich zu demjenigen, was das Tier hat, sondern die rationalen Kapazitäten im Sinne der Denkvermögen, der Intelligenzleistung, der Rechenleistung und so weiter, der IQ zum Beispiel, die wäre genau dieselbe. Die Person hat denselben IQ wie das menschliche Tier, aber die Intelligenz ist anders geformt. Ja, also die Intelligenz ist selbstreflexiv zum Beispiel. Das ist dann aber keine zusätzliche oder höhere Intelligenz, sondern es ist eben etwas, eine Modifikation der Intelligenz, die aber sagen, nominell dieselbe ist. Es ist nur dasselbe unter einer anderen Form, unter anderen Einheit. Das ist zum Beispiel, das nennt man eine transformative Theorie von Subjektivität. Das ist eine transformative Theorie. Da gibt es jetzt ganz viele Ansätze dazu. Man sagt, das sind nicht die Vermögen, also es kommt zur Person. Wenn die Person eine Person ist, kommt mit Blick auf ihre intelligiblen Vermögen kein zusätzliches Vermögen dazu. Also man sagt, ich versuche es mal hier festzuhalten. Eine transformative Konzeption. Ja, bitte.
Also im Konzept müsste ich dann auch keine zusätzliche immaterielle Substanz anbieten.
Genau, das wäre so dieses. Der einzige Punkt, wir müssen erklären, wie die Form, welche Ontologie die Form hat. Also die Frage immer Selbstbewusstsein, welche Ontologie hat Selbstbewusstsein? Das ist die Frage. Selbstbewusstsein ist ja keine Substanz, gewöhnlich, ja, also bei Descartes etwas, aber normalerweise nicht. Wir sagen, es ist ein Modus. Man kann sich natürlich fragen, woher kommt das Selbstbewusstsein? Was ist so die Wurzel? Was ist so die Ontologie des Selbstbewusstseins? Also, indem ich jetzt hier noch so P da als Exponentin mache, kann man sich natürlich fragen, was ist die Ontologie von P, des Exponenten P? Aber die würden eben sagen, es ist keine Ontologie im Sinne, dass da noch additiv was dazukommt. Sondern ist das eine in dieser Form. Sie können sich das so vorstellen. Ich habe jetzt hier verschiedene Gegenstände hier auf dem Tisch. So, vier. Das ist die Ontologie. Vier Gegenstände ist die Ontologie. Ja. Das sind jetzt so Anordnungen, die sagen jetzt so. Ja, so. Ganz willkürlich. Das sei jetzt mal die Intelligenz des Tieres. Und jetzt mache ich daraus, ohne die Ontologie zu ändern, die Intelligenz der Person, indem ich jetzt das jetzt hier so mache. Jetzt habe ich es in eine andere Form. So könnte man es sich denken. Indem ich das jetzt in eine Form bringe, die Form, ich habe da nichts dazugelegt, ich habe keinen fünften Gegenstand dazugelegt. Das sind die vier dieselben Ontologie. Ich habe das jetzt in eine bestimmte Form gebracht. Und jetzt haben wir hier.
Oder es wäre dann eine kreative, gestalterische Fähigkeit eigentlich mit, also diesen kognitiven.
Genau, sowas, genau. Aber diese Fähigkeit wäre eben nichts, was noch auf der Ebene der Intelligenz dazu käme, unser Plus, sondern diese Fähigkeit wäre etwas, die die Form der Intelligenz betrifft. Das ist so das Entscheidende. Und wenn Sie nämlich sagen Fähigkeit, dann klingt das, als sei es ein neues Vermögen. Und dann hätten wir eben nicht mehr dieselbe Ontologie. Das wäre sicherlich richtig, dass es sich darin manifestieren würde. Also diese personale Intelligenz würde sich manifestieren in gewissen Phänomenen, die, ja, das ist halt die Frage, das Menschen müsste alles sein, das menschliche Tier kann das auch. Das menschliche Tier kann das dann auch. Also man müsste sagen, nur die Person ist sich dessen noch bewusst.
Und die Form der Drittheit wäre dadurch überbetont eigentlich. Mhm.
Ja, also man müsste sagen, hier, das sagt auch in Baker, wir gehen gleich zu, das sagt, das Tier hat nur Drittpersonale. Drittpersonale, also er, sie, es, Perspektive. Das Tier hat keine Erste-Person-Perspektive. Und die Erste-Person-Perspektive ist das, was aus dem Tier die Person macht. Ohne dass neue Eigenschaften dazu kommen, im Sinne der Ontologie. Das ist ein Versuch gewesen. Das wäre jetzt immer die Erste-Person-Perspektive.
Natürlich muss man jetzt davon, wenn Sie jetzt sagen, das Gehirn schafft sich die Illusion, dann setzt man ja schon die Einheit voraus, indem es sich schafft.
Ja, das ist das System. Ja, das System ist ein Transparenzproblem, das heißt, es erkennt selber nicht, dass es ein System ist, sondern blickt durch das System hindurch und sieht sich als ich, ohne dass es so wirklich so ist.
Aber ja. Ich habe da halt so ein bisschen gedacht, bei so einer Rede, dass es ein Zirkel ist, dass man eigentlich immer schon so eine Einheit des Bewusstseins voraussetzen muss, damit überhaupt sich selbst täuschen kann. Also das muss es nicht schon irgendwie diese Einheit haben, um so eine Einheitsillusion erzeugen zu können. Also, wobei Metzinger aber auch nicht über die Ontologie sagt. Metzinger sagt wirklich nur bewusst phänomenales Bewusstsein. Aber sehr interessant, das Buch der Ego-Doktrin heißt es. Genau, jetzt schauen wir auch mal hin. Ja, das sollten wir noch lesen. Wollen Sie bitte?
Pat Johnson has pointed out that the transplant story raises another problem for animalism, independent of the transplant objection. Think of your brain in mid-transplant, removed from your head but kept alive. It has to be composed of living tissue, else the transplant will set fail. Suppose it's possible for the brain in this condition to support through and consciousness of the sort you had before the operation. This assumption is widely taken for granted. It is the basis of all brain in a vet thought experiments. In reality, there is nothing obvious about it. It certainly doesn't allow from the assumption that the brain carries psychological continuity, in that the person who had it at the end of the operation would be psychologically conscious with the donor. Someone ought to offer an argument for this claim, but I will concede it for the sake of argument and see what follows.
Vielen Dank. Lesen wir noch das nächste gleich.
The detached brain might say. Johnson calls it a relevant person. Roughly, someone is a relevant person at a time, just if she is a wholly organic person, but not an organism or a thing constituted by an organism. And this condition results from cutting away a portion of a normal human person.
Vielen Dank. Ja, das ist doch interessant. Also es gibt noch so Zwischenfälle. Also Sie sehen, wenn man jetzt das Gehirn annimmt als Ausgangsbasis, in der man operieren kann, dann ergeben sich da ganz interessante Szenarien, zum Beispiel, dass wir eben das Gehirn teilen können, das Problem haben von numerischer Identität, aber wir können auch hier sowas bei einer Person haben, so das Problem von so, ja, verstümmelten Personen auch, ne? Personen, die irgendwie einerseits personal erscheinen, andererseits irgendwie doch nicht sind. Ja, wie sehen Sie diesen Punkt? Würden Sie sagen, dass das eine Person ist, so ein Gehirn isoliert? Wie würden Sie Random Person übersetzen? Haben Sie eine Idee? Person, ist glaube ich verstümmelt, oder? Named. Ich glaube, ja, wie drin. Ne? Gibt es solche Personen, was würden Sie sagen? Und sagen, irgendwann kann sich gar nichts mehr bewegen, also am Körper, also das Äußerliche geht überhaupt nicht mehr. Er könne nicht mehr blinzeln, denn er muss blinzeln können, weil sonst das Auge austrocknet. Aber wir könnten selbst annehmen, das würde nicht mehr gehen. Könnte man sich doch immer noch vorstellen, er kann durch elektrische Impulse im Gehirn, indem er Gedanken
fasst.
Ah ja, jetzt ist es so, ja, okay. Gut, weil bis vor kurzem hat er noch so durch Augenblinzeln, glaube ich. So.
Mittlerweile kommuniziert er
okay.
Über
Elektroden so, ne? So. Okay, kann man sich ja durchaus noch vorstellen, dass da äußerlich gar nichts mehr geht, sondern nur noch innerlich. Ja? Oder kann man sich das genauso weiter vorstellen, dass man sagt, okay, du brauchst deine Beine nicht mehr, du brauchst die Arme nicht mehr, isolieren wir doch dein Gehirn einfach. Ist einfacher. Ne? Und dann hätte man so einen Random Person. Ne? Das scheint so in einer Endperspektive zu liegen. Wir könnten immer weiter abstrahieren und die Intuition würden wir immer weiter noch bewahren, ne? Wenn das Gehirn irgendwie sich äußern kann, ne? Durch objektivierende Leistung, ne? Dass man das irgendwie anschließt und sieht, okay, jetzt sagt er das, jetzt denkt er das, so, ne? Das kann sich äußern. Ne? Das ist auch so ein Punkt, ne? Einfach nur als einen möglichen weiteren Fall von solchen Sachen. Natürlich würde Olson das nicht unterstreichen. Wir lesen jetzt mal, gehen jetzt mal über zu dem Baker. Das ist jetzt also hier diese Vertretung der Konstitutionstheorie. Und sie hat einen ganz neuen Aufsatz geschrieben, der grammatisch für unser Seminarthema ist.
nämlich Animalism versus Constitutionalism, unser Thema für den zweiten Essay, für den dritten sogar, ganz neu. Jetzt setzt sie sich damit auseinander. Wir haben Quiz schon etwas vorweggenommen, lesen aber vielleicht einfach weiter. Ich würde sagen, wir lesen mal daran weiter. Wollen Sie einfach lesen? Das Zitat. Ja.
Animalism and constitutionalism arrive at answers to metaphysical questions. What are we, metaphysically speaking? What are our most general and fundamental features? What is our most basic metaphysical nature? What are we most fundamentally?
Genau, vielen Dank. Ja. Was sagt sie hier? Was ist jetzt die Gemeinsamkeit von Animalismus und Konstitutionalismus?
Ja, die stellen sich dieselben Fragen, so in unserer Metaphysik, aber beantworten die eben entgegengesetzt.
Und was ist der gemeinsame Ausgangspunkt?
Ja, die Frage, was wir sind.
Genau, das Entscheidende ist eben wieder das Wie. Identität, es geht um Logik, auch noch am Rande, aber im Wesentlichen Ontologie, um unsere Identität. What are we most fundamental? Das ist die Frage nach der numerischen Identität. Jetzt noch mal weiter, ganz hinten vielleicht. Ja.
Animalism is a metaphysical thesis that each of us is numerically identical with an animal. There is a certain organism and you and it are one and the same. Or to put it slightly differently, we are identical with or one and the same thing as certain human animals. An animalist then endorses propositions expressed by sentences of the form, I'm identical to an organism, you are identical to an organism, Obama is identical to an organism, and so on. According to animalism, our persistence conditions are very personal.
Vielen Dank. Ja. Das ist ja bekannt. Ne? Das haben wir jetzt ja mit der ganzen vergangenen Sitzung so immer wieder gehabt. Gehen wir mal weiter. Jetzt kommt nämlich die Konstitutionstheorie.
Constitutionalism is the metaphysical thesis that each of us is identical to a person who is initially constituted by, but not identical to, an animal and who has a first person perspective essentially. According to constitutionalism, at least my version of it, our persistence conditions are first personal.
Ja, vielen Dank. Und da haben wir jetzt in aller Kürze und Knappheit die Grundcharakterisierung der Konstitutionstheorie. Können Sie das nochmal wiederholen? Was ist hier so der Kerngedanke? Was wäre denn mit Ihrer Ansicht nach der Unterschied, wenn man sagen würde, Personen sind Erstpersonal und menschliche Tiere sind Drittpersonal? Was wäre da der Unterschied?
Ach so, wahrscheinlich für den Test mit dem Hunger und Durst oder das bei der Konstitutionstheorie spüren
ohne Selbstbewusstsein auskommen. Zum Beispiel, das sind alle Beschreibungen der Mathematik, Beschreibungen der Naturwissenschaft. Da ist das, dieses Neuron fördert. Da kann man alles objektivieren, braucht ein Selbstbewusstsein überhaupt nicht. Wie das erscheint. Das ist drittpersonal, also das passiert da, es ereignet sich, er macht das, so diese Außenperspektive. Ja.
Also, aber ist es denn richtig, haben Tiere nicht auch reagieren auf den Namen, also wenn man jetzt anders einschreiben
will? Ja, genau. Und Tiere haben doch irgendwie sowas wie eine Subjektivität auch. Da meinen sie aber, wir kommen nur drauf, sie haben sehr Empfindung von Subjektivität. Subjektivität sagt sie sehr nicht, aber es ist Subjektivität ist, ich möchte Filmheldin werden. Das ist für sie ein typisches Beispiel der ersten Personenperspektive. Ich möchte eine Filmheldin.
Aber würde Ulsen denn sagen, würde Ulsen auch sagen, dass Animalismus dritte?
Ja, würde ich sagen. Überlegen Sie mal warum. Was lautet denn der Untertitel seines Buches? Animalism, Untertitel Personal Identity Without Psychology. Das ist der Punkt. Also Psychologie meint für ihn alles, was einen Wert auf erstpersonale Perspektive legt. Natürlich ist die Psychologie streng genommen auch drittpersonal. Also die Psychologie, wie sie naturwissenschaftlich oder objektivistisch betrieben wird, auch Behaviorismus und so, diese ganzen Tendenzen, die gehen sehr stark in diese drittpersonale Perspektive. Und der Witz ist, die Psychologie, wie sie wissenschaftlich betrieben wird, wirklich objektiv wissenschaftlich, die ist nicht erstpersonal im Sinne von Beck. Spielt keine Rolle, weil erstpersonale Phänomene kann ich nicht quantifizieren, kann ich nicht objektivieren. Widerspricht ja gerade, wäre ein Widerspruch in sich, so glaube ich, könnte erstpersonale Sachen objektivieren.
Also dann hat der Konstitutionalismus aber eine Zukunftsperspektive, also das heißt, ich möchte mehr eine Intentionalität der ersten Person.
Genau, das kommt noch mit dazu, genau. Das müssen wir jetzt mal schauen, inwiefern dieses Ich genau auch willentlich strukturiert ist, also volitional Pläne machen, personale Projekte. Frau Professor Betzler, Nika Betzler, die jetzt bei der Universität ist, hat das sich vorgesetzt. Genauer zu untersuchen, das ist etwas, was nicht Tiere können, offensichtlich, sondern was irgendwo Menschen können, nach Elka zumindest. Aber jetzt lesen wir vielleicht mal weiter, damit wir nicht zu viel verwecken. Wollen wir eigentlich in der Reihe eine Person überspringen? Und dann
The fact that animalism and constitutionalism are metaphysical thesis has certain consequences. For animalism, if metaphysically speaking you are identical to a certain organism, call it O, then 1. There is no time at which you exist and O fails to exist. 2. There is no time at which O exists and you fail to exist. 3. There is no time at which you have a property, modal, indexical, whatever, and O fails to have it then. 4. There is no time at which O has a property and you fail to have it then.
Vielen Dank. Ja, jetzt ist es sehr schematisch. Ich habe es auch nochmal hier. Genau, was ist jetzt hier die zentrale Aussage? Sie merken, jetzt wird es wieder sehr, sehr technisch. Jetzt wird formalisiert, jetzt wird durchnummeriert. Das ist ein typischer Stil der analytischen Philosophie. Die Frage ist, ist das notwendig? Das ist eine andere Frage. Sie betrachtet jetzt also you, also we und den Organismus. Und jetzt schaut sie einfach, wie verhält sich das hier. Also we jetzt im Sinne von ist ja auch Identität. Metalogisch ist sie bikonditional eine Identität. spricht jetzt aber von We und nicht von Person. Das ist auch noch wichtig. Ja. Weil wenn wir jetzt, sehen wir sich ja mit Animalismus, da ist es nicht immer so, dass wenn der Organismus existiert, die Person existiert. Sind wir sicher. Das gilt, wenn O dann We, aber nicht, wenn O dann Us.
Also der Animalismus fängt damit ein, dass wir uns ja mit uns selbst als Kind oder vielleicht auch als Fötus identisch sehen würden und zu diesem Zeitpunkt aber auch keine Person sind, also dass diese besonderen Eigenschaften fehlen. Und deswegen nicht immer über den Zeitpunkt unseres Lebens eine Person sein können.
Genau. Gerade beim Fötus wird es besonders deutlich, wenn wir sagen, das waren wir. Wir hätten keinen richtigen Grund zu sagen, dass wir damals Personen waren. Schon hätten wir schon, also könnte man schon sagen. Aber das sagt die psychologische Theorie meistens nicht, dass wir da Personen waren. Weil sie sehr aufs Bewusstsein abdrückt. Aber deswegen sagt auch Ozean, Personalität ist sowas Komplexes. Ja. Das ist eine Phasenweise. Phasenweise Eigenschaft akzidentell von uns als Organismen. Wir sind dann irgendwann Personen, auch noch Organismen und Personen, aber jetzt nicht Personen, die im Sinn, dass sie ontologisch unterschieden vom Organismus sind. Das sind besondere Funktionen, die jetzt realisiert werden und dann sind wir da als Personen, aber dann irgendwann werden wir halt menschliches Gemüse. Das, was eigentlich ins Status Selbstbewusstsein kann das nicht. Und selbst nicht das Gehirn sagen muss. Weil, wir haben es gesehen, das Gehirn ja eben sich teilen lässt. Das ist ja das Problem. Ne? Das war ja eines dieser Probleme. Und wenn man da noch ein bisschen weiter denkt, also gerade das Gehirn, wenn wir so einen Exkurs machen, gerade das Gehirn ist ja unglaublich kreativ im Sinne der Onkologie, weil das können wir auch noch zusammenfassen. Die ganzen Probleme des Gehirns sind hier. Was haben wir für Fälle gehabt? Fassen wir mal zusammen. Was für Probleme ergeben sich mit Ontologie einer Person aus der Verfasstheit eines Gehirns? Was haben Sie für Ideen? Also jetzt gerade haben wir davon gesprochen. Ja.
Die Möglichkeit ist aus einem Gehirn zwei.
Genau, also Teilbarkeit. Das ist ein Problem. Was haben wir? Oder vielleicht Verdoppelung. Denken Sie mal zurück an Brainstem. Brainstem heißt ein Stammhirnproblem. Ist das ganze Gehirn, wie wir es biologisch verstehen? Oder gibt es nicht im Gehirn noch ein Tier? Das Tier in unserem Gehirn? Nicht das Tier in uns, sondern das Tier in unserem Gehirn? Ist das Gehirn so psychologisch, wie wir glauben? Also, das ist stark. Oder Tier im Gehirn. Jetzt haben wir noch eins, heute haben wir vorhin noch eins. Punkte und hier gibt es auch vier Punkte. Ja, schreiben Sie mal hier immer die vier Punkte und jetzt hier immer mit so einem Strich noch mit so einer Variation. Ne? Was ist jetzt der Unterschied zu anderen? Oder anders gefragt, was ist die Analogie zum Animalismus? Sie paralysiert das jetzt. Es ist genau als analog, ne? Genau identisch, es gibt genau dieselben Punkte. Es geht um die Zeit, die Phasen, es geht um die Eigenschaften. Und sie sagt jetzt, wir sind nicht mit dem Organismus, in diesem Sinne des Bikonditionals, den wir jetzt weggelöscht haben, identisch, sondern wir sind mit Personen identisch, in diesem Bikonditional. Ja, also hier P und U. Es geht wieder um das We, und das wird jetzt nicht im Bikonditional im Sinne dieser des Organismus verwoben, sondern mit der Person. Ja.
Zwischenfrage, was hat man
denn
unter einer indexikalen Property zu
verstehen? Mhm. Ja, haben Sie eine Idee? Was ist eine indexikalische Eigenschaft? Sie sagt jetzt hier, wir haben eine Eigenschaft und die Eigenschaft haben wir auf modale Weise, modally oder indexicality. Indexically, also indexikalisch. Wir haben diese Eigenschaft modal und indexikalisch. Also wie kann man sich die Eigenschaft modal vorstellen? Zum Beispiel so, dass man sagt, ich habe die Eigenschaft notwendigerweise oder ich habe die Eigenschaft kontingenterweise. Und ich habe sie der Möglichkeit gemacht. Ja, das ist modal und indexikalisch, wenn ich jetzt so verstehe, dass es eben zu bestimmten Zeitpunkten ist. Ja. Und Indexikalität ist ja dieses Hinweisen. Dieses, zum Beispiel hier heute, das ist ein indexikalischer Ausdruck. Ja. Und ich würde so die Eigenschaft so indexikalisch so versteht, dass sie zu gewissen Zeitpunkten und zu gewissen Raumpunkten geschaffen. Also indexikalisch. Die Eigenschaft gilt für die Zeit. Das wäre indexikalisch, diese Zeit. Und notwendigerweise, möglicherweise ist jetzt nicht zeitlich was. Also es ist statt indexikalisch, wenn man so versteht, ist raumzeitlich versteht. Oder genau gesagt, genau zeitlich. Weil räumlich. Gut, es könnte sein, dass es gewisse räumliche Situationen gibt, wo wir Eigenschaften erwerben und haben. Aber es ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, zu dieser Zeit das realisieren. So würde ich das jetzt verstehen. Genau, und sie sagt, dasselbe gilt praktisch, also es ist ganz strukturanalog zum Animalismus, nur wird jetzt hier nicht mehr von O gesprochen, vom Organismus, sondern von P. Und es ist immer das Verhältnis wir versus Person. Hier, dann ist es aus. Und die Person kommt dann nur so abgeleitet. Die Person kommt hier abgeleitet und genauso würde jetzt die Person, würde der Organismus P Wir sind es auch, Personen, aber eben nicht immer. Sondern das wäre jetzt gerade bei Personen, also müssen wir mal schauen, was uns diese Eigenschaften, die lexikalische Eigenschaften, die wir jetzt verstehen. Wir haben die Eigenschaft, die lexikalische Eigenschaft, Person zu sein, in der Theorie des Animalismus lexikalisch. Zu diesem Zeitpunkt vielleicht, In dieser Phase, wenn diese Eigenschaft und modal, könnte ich jetzt sagen, wir haben die Möglichkeit, als Organismen Person zu sein. Das ist nicht ausgeschlossen. Ob es notwendig ist, ist die Frage, ob wir die Eigenschaft Person zu sein, nach der Theorie des Animalismus, notwendigerweise haben, ob das notwendig ist, dass wir es mal sein müssen, oder ob es auch nur so sein kann, dass es möglich ist. Dann lesen wir weiter.
For constitutionalism, if metaphysically speaking you are identical to a certain person called P, then 1. There is no time in which you exist and P fails to exist. 2. There is no time in which P exists and you fail to exist. 3. There is no time in which you have property, money, in the exit room, and whatever, and P fails to have it then. 4. There is no time in which P has a property and you fail to have it then. It further follows from the fact that animalism is a metaphysical thesis that 5. All persistence conditions are the persistence conditions of animals, third personal conditions. Finally, if animalism is true, then 6. Any of us could exist at a time without having any mental properties at that time, or even the capacity to acquire them. And it further follows from the fact that constitutionalism is a metaphysical thesis that 5. All persistence conditions are the persistence conditions of persons, first personal conditions. Finally, if constitutionalism is true, then 6. None of us could exist at a time without having any mental properties at that time or even the capacity to acquire them.
Vielen Dank, ja. Das ist jetzt ein ganz zentrales Zitat, weil hier vergleicht sie jetzt die Theorien und sie führt diese Wendung von erster Person und Perspektive und dritter Person und Perspektive ein. Es sagt sich hier Third Person Conditions. Persistenzbedingungen sind Erstpersonal. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist genau dieses Erstpersonal? Ist es etwas ontologisch dazukommendes oder ist es eine Form, dieses, was wir hier haben? Das ist die Frage. Baker scheint zu sagen, es ist irgendetwas dazukommendes. Und zwar deswegen, weil sie sagt, es kommt ein neues Wesen, sagt sie, Anfang Zitat, kommt in die Welt des Sinns. Sobald ein Organismus eine erste Personperspektive entwickelt, sprich Selbstbewusstsein hat, kommt eine neue Entität in die Welt. Da wird etwas Neues konstituiert. Jetzt schauen wir mal, wie sie die Konstitution versteht. Vielleicht lesen wir das noch am Schluss, was genau die Konstitutionsrelation ist. Das ist Seite 52. Haben Sie es jetzt? Es beginnt mit.
Regulation genau, of constitution genau. Is exemplified everywhere. Genes are constituted by cells of DNA, molecules, which are constituted by cells of cells and so on, down to physical microorganisms. Rather, lysins are constituted by pieces of plastic, which are constituted by certain kinds of molecules, and so on. Constitution is a time-bound relation. The Bayeux tapestry is constituted by a sum of threads at one time, and after a minor repair, by a different sum of threads another time. Mm-hmm. So,
Nimm so meine Driver's License. Was konstituiert da was? Das können wir noch ganz zum Schluss als Zeit ist eigentlich überflüssig. Also wenn XY zum Zeitpunkt T konstituiert, dann konstituiert XY. Mhm. Genau, aber das T ist nicht so relevant dann. Das, so habe ich das schon. Elliptica heißt, es ist, oder andersrum gesagt, man müsste vielleicht so müssen, naja, müsste man immer noch T hinzunehmen, aber es kann es ja nur zu einem bestimmten Zeitpunkt konstituieren. Aber was ich jetzt meinte, ist, dass wir mit unserem Führerschein wieder der konstituiert. Schauen Sie mal, jetzt nach diesem Beispiel. Er wird über zwei Stufen konstituiert. Was konstituiert der Führerschein? Werden vielleicht auch wieder konstituiert. Es wird schwierig. Ne? Man kann immer auf der kleineren Ebene, also die Begegnung, das ist dann von Quarks oder keine Ahnung, von Strings oder irgendwas so. Das ist auch nicht ganz interessant, aber die Moleküle, haben Sie das? Die Plastikkarte ist nämlich der Führerschein. Jetzt überlegen Sie mal, was muss noch dazu kommen zur Plastikkarte, damit Sie einen Führerschein haben?
Ja, ja, ich denke, da kommt ja das an.
Genau.
Also
immateriell. Genau. Also die Bedeutung, zumindest also, wenn gewissermaßen die Summe der Teile, dass dieser Führerschein mehr ist als nur die Summe der,
genau,
der einzelnen Moleküle,
dass
er gewisse Zuschreibungen, gewisse Funktionen.
Genau. Genau, Funktionen. Weiterer Punkt ist eher, dass also das, was dann das
Evolutionstheorie ist wesentlich komplexer als der Animalismus. Es stellen sich ganz viele Fragen. Zum Beispiel kann man sich jetzt fragen, inwiefern hat die Person dann körperliche Eigenschaften? Wenn wir jetzt mal sagen, Hunger ist eine körperliche Eigenschaft. Oder Schmerz. Ja. Der Körper, der hat Schmerzen. Dann kann man fragen, hat die Person den Schmerz erst personal, also unmittelbar, unabgeleitet, oder hat sie oft abgeleitet? Das ist so. Oder anders gesagt, der Körper hat, da ist ein Knochen gebrochen. Ja, der Körper bricht sich ein Knochen. Kann man das so sagen? Naja, wie auch immer, der Körper hat einen Defekt. So. Ne? Inwiefern hat die Person diesen Defekt auch? Sie muss ihn ja auch haben, weil sie vom Körper konstituiert wird. Sie erbt sozusagen diesen Defekt vom Körper. Aber wie? Und dann unterscheidet Baker zwischen unmittelbar haben oder unabgeleitet haben, eine Eigenschaft, und eine Eigenschaft nur abgeleitet haben. Alle körperlichen Eigenschaften, wie Hunger, Schmerz und so weiter, hat die Person abgeleitet, der Körper unabgeleitet. Und andersherum, wenn man personal ist, zum Beispiel den Wunsch zu haben, Filmstars, diesen Wunsch hat die Person unabgeleitet und der Körper abgeleitet. Also durch diese Unterscheidung versucht sie, diese Einheit herzustellen. Letzter Punkt noch, ja?
Ja, also ich habe immer noch ein Problem mit diesem, was nur dazu kommt, weil das ist eine intentionale Erfüllung, dann zwei, das ist ein Führerschein oder einfach eine Gesetzung, dass überhaupt so ein Leben dann ein Führerschein wird, weil es ist ja auch eine gesellschaftliche Inhalt.
Genau. Es ist völlig richtig, eine gesellschaftliche Form, die den Führerschein, die aus der Plastikkarte einen Führerschein macht. Das sind Umstände. Und genauso sind es Umstände, die den Körper zur Person machen, nämlich Umstände, die erste Person, also erste personale Umstände. Inwiefern dann auch noch dritte, also das intersubjektive Umstände mit dazukommen, ist auch noch eine interessante Frage. Aber diese Form oder diese Umstände, die Plastikkarte zum Führerschein machen, die entsprechen auf der Ebene der Person, der ersten Personperspektive, des Selbstbewusstseins. Das ist dieser Umstand, der aus dem Körper die Person macht, so wie es die sozialen Umstände sind, die aus einer Plastikkarte die Führerschein machen. Das ist so diese Analogie.
Das ist also ganz wichtig. Wir sind nur kurz darauf zu sprechen, weil Sie sehen, es gibt viel zu diskutieren.
Wir werden die ganze nächste Sitzung, wahrscheinlich auch die übernächste Sitzung, nur dieser Konstitutionstheorie widmen. Also nochmal diesen Aufsatz lesen und dann auch mal schauen und folgen, wie Olson dann sich mit diesen Theorien auseinandersetzt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.